Nachwort: Was Not tut. Was zwei der renommiertesten Klimaforscher im Dezember 2019 über Klimamodelle schrieben, hatte das Zeug, die Debatte über die globale Erwärmung grundlegend zu erschüttern. Doch der Aufsatz von Tim Palmer und Bjorn Stevens im Wissenschaftsmagazin PNAS fand kaum Gehör. Ihnen zufolge sei die Parole »Die Wissenschaft ist sich einig« zum Problem geworden, weil sie es erschwere, über die tiefe Unzufriedenheit mit den Klimamodellen zu sprechen und darüber, was die Erwärmung regional bedeute. Unglücklicherweise haben viele in der Wissenschaftlergemeinschaft, besonders unter ihren Finanzierern, keine Ahnung, wie bedeutend und umfassend die Unzulänglichkeiten sind, monierten Stevens und Palmer. Wie können wir unsere Unzufriedenheit mit den Modellen lindern? Fragten sie. Gelinge es nicht, die globale Erwärmung besser zu rekonstruieren, entstehe ein ethisches Problem. Vorhandene Simulationen seien nicht geeignet für eine Gesellschaft, die versuche, die Auswirkungen des Klimawandels nachzuvollziehen. Das Herunterspielen der Unzulänglichkeiten lasse die Menschen im Unklaren über die außerordentliche Herausforderung, ein robustes Bild der zukünftigen Abläufe in der Atmosphäre zu liefern. Dass selbst zwei der angesehensten Forscher auf dem Gebiet mit ihrer Meinung nicht durchdringen, überrascht nicht mehr. Die Klimadebatte ist von Extremisten gekapert worden. Wissenschaftler, die auf Unsicherheiten hinweisen, werden totgeschwiegen oder gar angegriffen, sodass sich kaum noch jemand differenziert zur globalen Erwärmung äußern mag. Gleichzeitig ist die Gruppe der Skeptiker gewachsen, die in Abrede stellen, dass der Klimawandel überhaupt ein Problem darstellt. Populisten der politischen Rechten haben zu lange gegen wissenschaftliche Erkenntnisse mobil gemacht, anstatt eigene Lösungen zu entwickeln, was erstaunlich ist. Die erfolgreichsten Gesellschaften fußen stets auf Freiheit, Kreativität und Innovationen. Die Linken hingegen verbreiten eigennützig die Geschichte von Weltuntergang und glauben, dass Debatten über Anpassungsmaßnahmen an den Klimawandel ihre Macht bedrohen. Mittels medienaffinem Moralismus und Konformismus, Freund-Feind-Rhetorik, Angstmache und Übertreibungen der Robustheit von Forschungsergebnissen sollen der Diskurs eingeengt und politische Ziele durchgesetzt werden. Die Verknüpfung von Umweltschutz mit Verzichtsbefehlen und Kollektivismus bedient die eigene Klientel sowie die Vereinten Nationen, Regierungen und Energielobbys, die von Top-Down-Ansätzen, Dirigismus, Subventionen und Regulierungen profitieren. Doch der Einsatz staatlicher Zwangsmaßnahmen macht es jenen, die Werte auf Marktwirtschaft und individuelle Freiheit legen, schwer, sich für Klimapolitik einzusetzen. Diese nach meinem Verständnis traurige Situation erschwert konkrete Lösungen. Wann immer die Möglichkeit bestand, die Emissionen effektiv zu senken, gingen Umweltaktivisten dazwischen. Vielleicht, weil die Erhaltung des Klimaproblems für gewisse Interessengruppen existenziell ist. So hätte man die Kernkraft ausbauen können, um eine CO2-neutrale Stromversorgung zu ermöglichen. Man hätte Fracking benutzen können, um auch hierzulande die Kohle durch weniger klimaschädliches Erdgas zu ersetzen. Man hätte CCS-Vorrichtungen installieren können, um den Schaden fossiler Energieträger während der Übergangszeit zu mindern. Und man hätte Gentechnik anwenden können, um die Landwirtschaft schon seit Jahren an Klimawandelfolgen anzupassen. Doch alle diese Technologien sind in Deutschland verboten. Die Menschheit ist in der Lage, sich gegen Wettergefahren zu wappnen, wirtschaftliches Wachstum und Wohlstand vorausgesetzt. Klimaaktivisten hingegen gilt das Gegenteil als Instrument der Wahl, Degrowth. Volkswirte empfehlen seit Jahrzehnten Anreize wie die Bepreisung von Kohlendioxid statt Verordnungen, damit Unternehmen profitabel klimaneutrale Technologien voranbringen, ohne von Auflagen erdrückt zu werden. Doch der pragmatische Ansatz, Klimaschutz als globales Problem zu begreifen und Schutzmaßnahmen immer zuerst dort zu realisieren, wo sich eine Einheit CO2 am effizientesten einsparen lässt, wurde als kapitalistisch diskreditiert und Ökonomen aus dem Diskurs gedrängt. Dabei kann etwa die Vermeidung einer Tonne CO2 durch den Kauf eines Elektroautos den Steuerzahler 2.300 Euro kosten, während hingegen beispielsweise Aufforstung mit nur wenigen Euro pro Tonne CO2 zu Buche schlägt. Die ausgeuferte Klimalobby mit ihrem Fokus auf die eigenen Branchen hat dafür gesorgt, dass alternative Lösungen des Problems kaum diskutiert wurden und werden. Es ist Zeit, das Thema endlich ernst zu nehmen, machthungrige Trittbrettfahrer des Klimaproblems in die Schranken zu weisen und anstatt eigennütziger Strategien ein gemeinsames Ziel zu verfolgen. Billige, kohlenstoffarme Energie für die Bedürfnisse eines Industrielands bereitzustellen. Warum sollten wir uns darauf nicht einigen können? Um sinnvoll zu handeln, muss man nicht zwangsläufig andere von der eigenen Weltanschauung überzeugen. Wem es wirklich darum geht, die Erderwärmung durch Treibhausgase zu mindern, sollte faktenbasiert denken, anstatt ideologiegetrieben die Interessen der eigenen Gruppe zu bedienen. Mein 5-jähriger Sohn hat unterdessen festgestellt, dass das Klima nicht nur Sorgen machen kann, sondern auch rätselhaft ist. Als wir beide neulich am Ostseestrand gemeinsam in den Horizont blickten, fragte er unvermittelt: »Papa, kann es sein, dass Wolken immer weniger werden, bis ich groß bin?« Ich schaute ihn irritiert an und antwortete: »Mein Junge, du stellst Fragen.« Er hob den Arm und zeigte in den Himmel. »Müsste man mal erforschen, oder?«